Willkommen zu der neuen und weiteren Folge von dem Podcast Medizin 3.0, der Podcast, in dem komplexe Medizinthemen in einfachen Worten von Experten erklärt werden. Heute wieder als Host Ivan Golovko und als Gast haben wir Daniel Wegen, Physiotherapeut und Inhaber der Schule X-Physio. Daniel, magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
Hallo Ivan, vielen Dank für die Einladung zunächst. Ja, mein Name ist Daniel Wegen. Ich bin tatsächlich Physiotherapeut. Das habe ich vor über 20 Jahren mal gelernt. Habe das dann später auch mal noch in den Niederlanden studiert. Allerdings danach dann Bildungswissenschaften und bin dann vom Patienten weggekommen hin zu den Schülerinnen und Schülern, die Ausbildung in der Physiotherapie machen wollen und habe so 2015 in Bonn X-Physio zusammen mit Sergei Borkenhagen gegründet. Hier bilden wir seitdem junge Menschen zu Physiotherapeuten aus. Demnächst jetzt schon 10 Jahre.
Ja. Sehr schön. Wir wollten uns heute über das Thema von Zukunft in der Physiotherapie uns unterhalten. Und vielleicht hier eine einleitende Frage. Wo siehst du die Physiotherapie in den nächsten 5, vielleicht 10 Jahren? Wird sich da großartig viel verändern oder bleibt alles wie vor 20 Jahren?
Nichts ist so beständig wie der Wandel. Das gilt wohl insbesondere auch für die Physiotherapie in dem ganzen Kontext der Medizin, die sich auch ja, viel schneller, viel rasanter wandelt. Als ich das vor über 20 Jahren in meiner eigenen Ausbildung kennengelernt habe. Die Physiotherapie, denke ich, wird weiter in den ambulanten Bereich gehen. Da sehen wir in den letzten Jahren steigende Zahlen. Jedes Jahr entstehen mehr Praxen. Das geht, glaube ich, auch immer noch weiter. Die Physiotherapie geht mittlerweile von 0 bis 100 Jahre, also durch alle Altersgruppen, durch alle Bevölkerungsschichten, durch alle medizinischen Fachgebiete. Auch das sind nicht mehr die klassischen 5, die es mal früher waren. Jetzt ist auch Palliativmedizin, Onkologie, sämtliche Bereiche einfach dabei, wo die Physiotherapeuten als Bewegungsexperten ihre Einsatzfelder finden. Das, denke ich, wird auch weiter so gehen und weiter diesen ganzen Gesundheitsmarkt durchdringen. Auch Physiotherapie und Fitness rücken auf der anderen Seite immer näher zusammen, was durchaus auch Sinn macht, wobei natürlich da auch Grenzen zu ziehen sind. Aber ich denke, das können die Physiotherapeuten ganz gut. Und ja, Digitalisierung haben wir ja fast schon verpasst. Ich glaube, die ist schon längst da. Wir müssen sie jetzt nur endlich mal nutzen. Infrastruktur haben wir jetzt, 1.1.2026. Da kann niemand mehr eine Verordnung auf Papier annehmen in der Physiopraxis. Ich hoffe, die Kolleginnen und Kollegen sind darauf vorbereitet. Sachen natürlich, KI spielt ein Thema, was auch in unserem Bereich immer mehr reinkommt. Apps, digitale Gesundheitsanwendungen, also auch zertifizierte Apps, werden einfach kommen. Da können wir uns gar nicht gegen wehren, da müssen wir mitgestalten. Und ja, dann noch natürlich auch alles, was VR angeht, ob das jetzt virtuelle Realität, Augmented Reality, was auch immer. Dann gibt es schon sehr spannende Geschichten, gerade in der Neuroreha. Bin ich mal gespannt, ob das dann auch irgendwann in der Ausbildung ankommt. Da gibt es so einzelne Projekte, die sehr vielversprechend sind. Das sind Sachen, denke ich, die auf uns zukommen, wo ich mich auch drauf freue und wo ich denke, wo die Physiotherapie einfach mitgestalten muss. Ja.
Jetzt hast du schon sehr viele Bereiche erwähnt, wo in der Zukunft viel Entwicklung stattfinden kann und hoffentlich auch wird. Wo siehst du in den Bereichen, die du erwähnt hast, das größte Potenzial? Wo denkst du, das könnte wirklich was in der Physiotherapie bewirken?
Naja, in der Physiotherapie bewirken ist ja die Frage, was soll es bewirken? Die Physiotherapie, glaube ich, im Moment, wenn ich mich mit Praxisinhabern unterhalte, ist ja immer die gleiche Antwort: Wo drückt der Schuh? Beim Personal. So, ich persönlich glaube nicht, dass irgendwann mal irgendeine Physiotherapeutin, irgendein Physiotherapeut überflüssig wird. Das sehe ich immer noch nicht. Aber es ist natürlich so, es ist aktuell zu wenig Personal da. Es gibt lange Wartelisten, es gibt viele Dauerpatienten. Und, meiner Meinung nach muss das vielleicht nicht immer sein. Und man könnte da durchaus Kapazitäten schaffen, gerade indem man digitale Produkte in welcher Art und Weise jetzt auch immer einsetzt. Und da sehe ich noch ein ganz, ganz großes Potenzial, Patienten ganz einfach woanders abzuholen. Es ist mittlerweile auch in der Regelversorgung festgeschrieben, steht im GKV-Katalog drin. Ich könnte von 6x KG 4 online machen. Warum mache ich das nicht? Sicherlich ist das keine Regelversorgung für jeden Patienten. Das ist Schwachsinn. Das muss man natürlich vernünftig einsetzen, schauen, wo sind die Möglichkeiten. Aber das würde schon, finde ich, irgendwo Freiräume schaffen. Dann steht uns ja die Blanko-Verordnung vor der Tür. Es gibt jetzt leider noch immer noch keinen Termin, aber sie wird kommen, das ist definitiv. Und die Blanko-Verordnung befreit uns ja von der Frequenz. So, das heißt, dann steht nicht mehr drauf, ich muss den Patienten 2x oder 3x die Woche sehen, sondern ich kann sagen, Sie würde ich gerne jetzt jeden Tag hier sehen, da müssen wir jetzt mal vorankommen, aber Sie würde ich jetzt gerne in 4 Wochen erst wieder sehen. Und hier haben Sie Ihr Programm und ich begleite das auch gerne bei Ihnen digital. Und dann ist es doch vollkommen ausreichend, wenn wir uns alle 4 Wochen für eine Anpassung dieses Programms sehen. Ja, zuletzt mit VR, also das ist schon super spannend. Ich habe das selber schon erlebt, wie man mit der VR-Brille arbeiten kann, in der Neuroreha vor allem. Das ist mittlerweile auch möglich, dass 6 Leuten im Raum eine Brille aufhaben und die dann sogar untereinander interagieren können. Also das ist super spannend und das ist was, denke ich, die Physiotherapeuten vor allen Dingen, die mit neurologischen, vermeintlich auch älteren Patienten oder geriatrischen Patienten gearbeitet haben, die wissen das. Ich kann mich natürlich hinstellen, ja, kommen Sie mal hier in meine Hand. Jetzt kommen Sie mal hier in meine Hand. Ja, das ist für uns beide, für den Patienten und für mich recht anstrengend und zäh. Und in dieser virtuellen Realität hat er auf einmal innerhalb von 10 Minuten 50 Mal beide Arme maximal durchbewegt, ohne dass es dem Patienten aufgefallen ist, dass es für ihn irgendwie anstrengend oder langwierig geworden ist. Und das sind schon ganz tolle Sachen. Bis hin dazu, dass man in diesem Setting auch das Spiegeltraining nochmal ganz anders umsetzen kann. Also auch wirklich für Hemiparesen oder chronische Schmerzpatienten. Das ist schon faszinierend zu sehen und die werden jeden Tag besser, diese Geschichten. Ja, das sehe ich auch, dass das zumindest in dem Reha-Setting eine große Zukunft hat.
Als erstes hast du den Fachkräftemangel erwähnt und dass man damit dem mit Technologie entgegenwirken kann, indem man innovative und neue Behandlungsmaßnahmen in die Praxis einführt. Aber hier herrscht auch vielleicht eine eher grundlegende Frage. Wie ist der Fachkräftemangel überhaupt in Deutschland entstanden? Warum gibt es denn so wenig Physiotherapeuten? Was denkst du, was könnte da der Grund sein?
Ja, das ist ein abendfüllendes Thema. Gut, also es gab definitiv einen Knick in der Ausbildungszahl. Der ist mittlerweile aber schon 6-7 Jahre her. Da können wir uns nicht mehr so wirklich drauf berufen. Es sind tatsächlich auch deutschlandweit Physiotherapieschulen verschwunden in den letzten Jahren. Das heißt, auf der einen Seite gibt es tatsächlich etwas weniger Ausbildungsplätze, etwas weniger Nachfrage nach der Ausbildung. Wenn man jetzt rein in die Statistik guckt, da ist natürlich auch die Sache, das muss ich ganz klar sagen, dann staatliche Schulen, wie zum Beispiel hier in Nordrhein-Westfalen, gibt es 4 staatliche Schulen, also die Schulen, die an den Universitätskliniken sind, das sind ja wirklich 100% staatliche Schulen, die haben halt auch nie ihre Ausbildungskapazität erhöht. Ja, also die zusätzliche Ausbildungskapazität hier in NRW, neben diesen 4 staatlichen Schulen, gibt es 52 private, also im weitesten Sinne privat, aber natürlich auch an einem Krankenhaus, was nicht in staatlicher Trägerschaft ist. Weil allein dieses Verhältnis, denke ich, sagt schon alles. Wenn jetzt nicht noch mehr Schulen dazukommen, werden auch keine Kapazitäten mehr geschaffen. Und dann ist es natürlich so, dass heutzutage sich das bei der Jugend einfach dahingehend verändert hat, dass sie, ich würde schon sagen, darauf angewiesen sind, in ihrer Ausbildung auch Geld zu verdienen. Ich sehe es halt einfach so, weiß ich nicht, ob das stimmt, aber in meiner Erfahrung, als ich meine Ausbildung gemacht habe, ich habe ein bisschen Geld verdient, damit ich mein Auto tanken kann und los geht's. Heutzutage ist das so, da muss der Handytarif bezahlt werden, da muss das Netflix-Abo, das DAZN-Abo bezahlt werden. Dann ist es vollkommen normal, sich morgens beim Bäcker den Kaffee zu holen, der muss bezahlt werden und. Und wenn ich dann auch sage, so, hey, die Schule kostet was, dann geht das überhaupt nicht. Und selbst wenn ich sage, hey, die Schule kostet dich nichts, naja gut, aber trotzdem muss ich 3 Jahre irgendwie mein Handy zahlen, meinen Kaffee kaufen können, wovon? Und das ist, denke ich, auch ein Punkt, der muss ganz schnell geregelt werden, ist jetzt eine politische Frage. Es ist der absolute politische Wille, das weiß ich auch, dass eine Ausbildungsvergütung kommen soll. Aber die Frage ist natürlich, jetzt kann die Frage auch an mich gerichtet sein, warum bezahle ich denn keine Ausbildungsvergütung? Naja gut, ich habe eine Schule, ich habe keine Praxis. Ich kann ja mit den Schülern nichts erwirtschaften. Jetzt mal kaufmännisch gesprochen. Ist das so, ich stelle die Ausbildung, hier in NRW zahlt das Land dann dafür, dann ist das zumindest schon mal den Schülern weggenommen. Aber trotzdem müssen sie ja 3 Jahre ihr Leben finanzieren. Und das ist heutzutage, glaube ich, schwieriger als früher. Ja, und so ist das die eine Seite der Medaille für mich. Und die andere ist, was ich schon gesagt habe, das Handlungsfeld der Physiotherapeuten ist immer größer geworden. Also es ist auf kein Alter mehr beschränkt. Und es ist auch auf kein medizinisches Fachgebiet beschränkt. Es ist ja auch gar nicht darauf beschränkt, dass Physiotherapeuten immer mit kranken Menschen arbeiten. Sie können auch mit gesunden Menschen in der Prävention arbeiten. Mittlerweile kenne ich tatsächlich Physiotherapeuten, die das 100% ihrer Zeit machen, die quasi eine Praxis für Prävention haben. Und nicht klassisch Praxis für Physiotherapie bedeutet, es stehen Behandlungsliegen und es kommen Menschen, die eine Behandlung benötigen. Nein, die Physiotherapeuten können auch Menschen in der Prävention behandeln. Also auch da ist nochmal ein Riesenfeld aufgegangen, so wie der Betriebsphysiotherapeut. Das ist natürlich eher in großen Firmen, aber das gibt es und die holen sich die Leute ins Haus. Und wieder ist mehr Bedarf da. Auf der einen Seite hat die Ausbildung so ein bisschen stagniert. Auf der anderen Seite ist immer mehr Nachfrage gekommen. Ja, und dann haben wir ein ganz klares Minus. Das ist jetzt auch nicht absehbar, dass das irgendwie aufgeholt wird. Jetzt ist es fast schon an der Tagesordnung, mit ausländischen Fachkräften zu arbeiten, was in der Pflege vollkommen normal ist. Kein Krankenhaus, keine Pflegeeinrichtung kommt irgendwie zurecht ohne ausländische Fachkräfte. Da muss einfach eine Migration passieren, diesen Personalbedarf zu decken. In der Physiotherapie sehe ich das aktuell nicht so extrem, aber ich kriege das täglich mit, dass mehr und mehr Leute drüber nachdenken und auch schon diesen Weg gehen und ausländische Fachkräfte für ihre Einrichtungen, sei es Krankenhaus, sei es Reha-Einrichtung und auch ambulante Praxis, zu gewinnen.
Du hast schon erwähnt, dass eben in der Physiotherapie das Tätigkeitsbereich sich stark erweitert hat. Somit hat sich auch die Definition und die Einordnung der Physiotherapie, nehme ich an, auch verändert. Es gibt ja den Pflegeberuf, es gibt den ärztlichen Beruf und da gibt es die Physiotherapie. Wo würdest du, sage ich mal, in der Zukunft die Physiotherapie gerne sehen? Oder wo geht die Reise hin? Wo wird die Physiotherapie eingeordnet?
Ja, ich bin ein Freund davon, dass jeder das tut, was er gelernt hat. Ich als Physiotherapeut, ich bin kein Arzt, ich habe das nicht gelernt. Ich kann keine Diagnose nach ICD stellen. Das soll bitte der Arzt machen, jetzt und auch weiterhin, definitiv. Dann ist es aber so, ich habe etwas gelernt, und zwar ein Gesundheitsproblem zu definieren nach ICF. Das soll dann auch mir überlassen sein, denke ich. Damit habe ich mich lange genug auseinandergesetzt, dieses Gesundheitsproblem zu erkennen und auch zu behandeln. Und da denke ich, sollte jeder in seinem Rahmen optimal handeln. Es ist halt nun mal so, in der Regel ist es immer noch so und wird auch erstmal so bleiben, dass der Arzt zuerst den Patienten sieht, dann macht er seine Arbeit und seine Arbeit macht er gut. Und ich bin froh darum, dass wir hier in Deutschland dieses Ärztewesen haben. Wenn der Arzt feststellt, die Diagnose steht, aber Behandlungsoption von meiner Seite gibt es jetzt eigentlich keine, also ab zur Physiotherapie, ja, dann nehme ich den Patienten, sehe das und dann kann ich auch damit handeln. Und jetzt möchte ich nochmal, weil du auch die Pflege erwähnt hast, darauf eingehen. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch in der Physiotherapie sehen, dass auch die Physiotherapeuten mal sagen, so hey, damit habe ich jetzt nichts mehr zu tun. Jetzt lehne ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster und sage, es gibt für mich auch eine Grenze, wo Physiotherapie aufhört und wo es Richtung Pflege geht. Das möchte ich ganz deutlich sagen. Ich habe das in meinem Berufsleben nie verstanden, wie ich 10 Jahre lang Mittwochvormittag den gleichen Dauerpatient haben kann in der Physiotherapie. Ich freue mich auf die Rückmeldungen zu dieser Aussage jetzt schon, aber das ist genau der Punkt. Auch die Physiotherapie, finde ich, muss ihre Grenzen kennen und sagen an der einen Stelle so, hey, Moment mal, lieber Arzt, vielen Dank, dass du den Patienten zur Physiotherapie geschickt hast, aber ich kann hier nichts machen, ich sehe hier nichts, nimm den bitte wieder zurück. Und genauso, dass ich sage so, hey, okay, das Gesundheitsproblem ist gelöst. Es ist toll, dass Sie noch mehr machen wollen. Ja, dann gehen Sie in den Sportverein oder ins Fitnessstudio. Und wenn wieder irgendwas ist, dann ja, melden Sie sich, ich bin hier. Und auch zu sagen so, hey, okay, das ist jetzt eine Situation. Ich habe verstanden, dass der Mensch Unterstützung braucht, aber das ist für mich jetzt eine pflegerische Tätigkeit und keine physiotherapeutische. Und ich denke, wenn diese Abgrenzung mal genauso eingehalten wird, würden sich vielleicht ein paar Probleme, ne, vor allen Dingen auch bei den Physiotherapeuten die ein oder andere Warteliste vielleicht auch relativieren, wage ich jetzt mal zu behaupten.
Und da hast du schon einiges erwähnt in Bezug auf die Einordnung der Physiotherapie und die Grenzen, die Physiotherapeuten sich auch selbst setzen wollen würden in Bezug zu der Ausübung der pflegenden Tätigkeit. Wie stehst du eigentlich zum Thema Direktzugang? Sollten die Physiotherapeuten auch im Direktzugang arbeiten können? Ist das ein Thema, wo du für stehst oder eher nicht?
Schwierig für mich zu beantworten. Ich habe in den Niederlanden studiert, nachdem ich 8 Jahre im Beruf schon war und hätte in den Niederlanden auch den Direktzugang. Muss aber sagen, dass es damals auch in den Niederlanden nicht so war, dass dann über Nacht alle Patienten direkt in die Praxis gelaufen sind. Ich weiß immer nicht, was die Leute sich davon versprechen, hier in Deutschland unbedingt den Direktzugang haben zu wollen. Auf der einen Seite ist es natürlich klar, es gibt definitiv Gesundheitsprobleme. Einfach, ich gucke mir das an, ich mache das und dann ist das auch in Ordnung. Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, die im Sport arbeiten, machen das jeden Tag bzw. jedes Wochenende. Und da, wo sie es halt nicht können, rufen sie den Notarzt und dann geht es ab ins Krankenhaus und dann habe ich den Patienten halt, wenn er aus dem Krankenhaus wieder zurückkommt. Das sind ja so ganz einfache Geschichten. Der Direktzugang bedingt natürlich auch eine Verantwortung. Das heißt, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage so, hey, ich bin Physiotherapeut, ich kann das, komm einfach direkt zu mir, dann muss ich das auch können. Und dann muss ich auch diese Verantwortung auf mich nehmen, und auch die Haftung dafür übernehmen. Das weiß ich halt nicht, ob das alle wirklich wollen. Und, dann ist es nun mal so, auf der einen Seite sind die Menschen es gewohnt, zum Arzt zu gehen. Auf der anderen Seite sind die Ärzte halt auch nur mal dafür ausgebildet, die Menschen zu sehen und eine ICD-Diagnose zu stellen. Das hat schon seinen Sinn. Und dann sind die Ärzte halt auch in der Haftung. Für mich wäre es als Physiotherapeut an der einen oder anderen Stelle ganz klar, wozu sollen die zum Arzt? Auch da könnten natürlich wieder Kapazitäten frei werden. Die Leute beschweren sich immer so, ich habe nur 20 Minuten in der Physiotherapie. So, jetzt mal unter uns, der niedergelassene Arzt hat maximal 5 Minuten, im Schnitt eher 3. Sonst kommt er ja mit seinem Tag nicht rum. Es ist einfach so. Da würde natürlich der Direktzugang auch einiges entlasten. Aber dann, denke ich, müssten die Physiotherapeuten als erstes sagen, wir nehmen die Herausforderung an, wir nehmen die Verantwortung an, wir nehmen auch die Haftung auf uns und handeln dann eben auch professionell. Und zu dieser Professionalität gehört für mich dann eben als allererstes die Abgrenzung zu anderen Bereichen. Zu sagen, okay, wo beginnt Physiotherapie und wo hört sie auch auf? Und mit diesen Sachen dann erstmal verantwortungsbewusst umzugehen. Und dann gehört für mich auch zu dem Direktzugang eben diese Umkehr im Kopf auch. Nicht da kommt jemand mit einer Verordnung 6-mal und ich gebe ihm sofort 6 Termine, obwohl ich noch gar nicht weiß, ob wir die überhaupt brauchen. Sondern dann gehört für mich auch da ein anderes Denken dazu. Okay, dann gut, dass du hier bist. Ich schaue mir das an und nach meiner Analyse sage ich dir, wie es weitergeht. Okay, lass uns 2 Termine ausmachen. Nach den 2 Terminen schauen wir wieder, ob wir noch mehr brauchen oder nicht. Und dann vielleicht auch nach diesen 2 Terminen zu sagen, so hey, du kannst ja deine Schulter wieder bewegen, ist super. Ja, das war's. Die Sachen gehören für mich dann unbedingt dazu. Das beginnt damit, dass es dann ganz klar definiert ist, was ist denn überhaupt Physiotherapie und wo fängt die an und wo hört die auch auf? Was sind Möglichkeiten und Grenzen? Und wenn die Physiotherapeuten dann dafür ausgebildet werden und danach dann auch handeln, dann denke ich, ist das eine gute Sache und würde insgesamt auch das Gesundheitssystem definitiv entlasten. Das haben andere Länder ganz klar gezeigt, dass der Direktzugang natürlich dann auch wieder die ambulante Versorgung auf ärztlicher Seite entlastet, die mindestens genau das gleiche Personalproblem haben wie die Physiotherapeuten. Das wird auch die nächsten Jahre nicht mehr so weitergehen, weil einfach das Personal nicht da ist. Und dann wäre es sicherlich eine gute Sache. Da gehört für mich ein Schritt nach dem anderen.
In Deutschland haben wir auch hier einen Sonderfall, und zwar haben wir den Heilpraktiker. Und grundsätzlich gibt es auch in der Physiotherapie die Möglichkeit, im Direktzugang zu arbeiten, wenn man sich die sektorale Heilpraktikererlaubnis besorgt. Wie würdest du den Physiotherapeuten im Vergleich zum Heilpraktiker einstufen, und könnte der Physiotherapeut im Direktzugang auch den Heilpraktiker abschaffen? Ist das ein Thema, was vielleicht relevant sein könnte in der Zukunft?
Ja gut, das ist eine historische Sache in Deutschland. Wir beschweren uns immer darüber, dass unser Berufsgesetz schon so alt ist, von 1994. Heilpraktikergesetz ist von 1938. Das ist noch ein bisschen älter. Da steht halt nun mal da, wie gesagt, aus historischen Gründen. Ich finde das mit dem sektoralen Heilpraktiker für Physiotherapie durchaus praktikabel. Deutet ja auch der Physiotherapeut dann auch nur das in der Heilpraktikertätigkeit ausüben darf, was er auch gelernt hat. Das verstehen auch nicht immer alle, so wie ich das manchmal mitbekomme. Da ist es ja schon mal Möglichkeiten und Grenzen. Ne? Also es ist ganz klar, das, was in der Ausbildung vorgekommen ist, okay, das kannst du jetzt auch machen. Und das, was eben nicht da drin steht, auch bitte nicht. Ne? Und wenn sich da alle dran halten, finde ich das schon mal eine gute Sache. Meiner Meinung nach, jetzt die Abgrenzung zum Heilpraktiker, es ist natürlich für mich ganz klar so, in Deutschland, der Heilpraktiker braucht, also der Vollheilpraktiker, der braucht ja überhaupt keine Ausbildung, der muss ja nur die Prüfung bestehen. Wenn er das irgendwie schafft, ist er Heilpraktiker. Das sehe ich kritisch. Also auf jeden Fall, wenn jetzt die Physiotherapie den nächsten Schritt geht, Richtung Professionalisierung, wo für mich dann eben der Direktzugang mit dazugehört, aber auch natürlich auch die Akademisierung, ob jetzt Teil oder voll, sei mal dahingestellt, aber das ja, muss in einem Atemzug passieren dann. Und ja, dann muss das auch weg. Also dann muss ganz klar, also wir sind keine Heilpraktiker, auch keine Sektoralen, wir sind Physiotherapeuten. Und dann muss der Physiotherapeut auch klar so definiert und positioniert sein. Und dann hat er den Direktzugang oder nicht, und dann ist das auch so in diesem Berufsbild.
Gut, hier einmal etwas von der Thematik wegzukommen. Wir haben ja in den letzten Jahren eine ziemlich rasante Entwicklung im Bereich KI gehabt, und zwar besonders im Bereich von Language Predicting Model, wo eben Sprachmodelle bestimmte Aufgaben, Tätigkeiten erfüllen können, in einem ziemlich guten Kompetenzniveau. Beispiel dafür ChatGPT. Wo siehst du solche Projekte und KI-Modelle in der Physiotherapie? Welche Aufgaben könnte man damit sich erleichtern bzw. in der täglichen Praxis damit abgeben?
Ja, das ist schon spannend, die Geschichte. Hier möchte ich direkt vorneweg sagen, ob wir wollen oder nicht, die KI ist da und das passiert einfach. Und jetzt ist die Frage, wie wir die nutzen. Ich finde die nicht gut oder schlecht, richtig oder falsch. Es kommt immer auf die Benutzung an. Das ist genau wie mit dem Küchenmesser, was ich in der Schublade habe. Ich kann damit irgendeinen Unfug anstellen oder ich kann mir damit eine Scheibe Brot abschneiden, damit ich was zu essen habe. Das Messer ist weder gut noch schlecht. Es kommt darauf an, wie ich damit umgehe. Und bei der KI sehe ich da ganz große Vorteile für uns. Die eine Sache ist tatsächlich, also erstmal im GKV-Bereich müssen wir die eigene Befundaufnahme machen. Und, je nachdem, was dabei rauskommt, müssen wir Rücksprache mit dem Arzt halten. Steht so im Rahmenvertrag. Da haben wir alle keine Zeit für. Trotzdem müssen wir es machen. Anamnesegespräche sind häufig sehr aufwendig. Das weiß jeder von uns. Ne? Je nachdem, was ich für einen Patienten erwische, kann das schon mal dauern. Habe ich dann alles aufgeschrieben oder nicht? Habe ich alles gefragt oder nicht? Wenn ich dann bei dem Anamnesegespräch die Telefonspinne auf dem Tisch stehen habe und wie gesagt, egal was ich jetzt mal davon denke, dass die mithört oder nicht, ich kann mich ganz auf das Gespräch konzentrieren, ganz auf den Patienten. Die KI schreibt alles mit, notiert alles. Die KI erkennt bestimmte Befehle, die ich sprachlich gebe und sortiert das in dem Befund schon ein. Ich brauche nach der Anamnese nur zu sagen, okay, ich schaue mir jetzt Ihre Schulter an, wie das Bewegungsausmaß ist. Okay, das hier sind 60 Grad, hier sind 20 Grad. Und wenn ich fertig bin, hat die KI schon längst die Tabelle gebastelt, wo alle Bewegungsrichtungen im Seitenvergleich drinstehen. Dann habe ich das natürlich auch noch nebendran auf dem Bildschirm, wo der Patient sieht, was ich aufschreibe. Es ist also kein Geheimnis mehr, sondern ganz transparent, der Patient als Partner. Und ich kann ihm war das wirklich so? Haben wir irgendwas vergessen? Ja, alles klar, genau so. Ja, ach nee, das war aber auf der anderen, ja, fertig. Und dann ist es natürlich so, dass mir die KI dann auch noch sagen kann, nein, du bist noch nicht fertig. Ich habe nicht gehört, dass du nach Medikamenten gefragt hast, nach Stoffwechselerkrankungen und sonstigen Geschichten. Die weiß auch, Moment mal, bei der Diagnose gibt es so ein extra Blatt Red Flags. Da musst du noch diese 10 Fragen, ja, nein, abkreuzen. Mach das bitte noch. Und das würde natürlich vor allen Dingen auch Berufseinsteigern helfen, strukturiert in den Beruf reinzukommen und einfach wichtige Sachen immer mitzunehmen. Das würde auch mir als Therapeut helfen. Jemand kommt mit einem Krankheitsbild, das ich nur einmal im Jahr sehe, wo ich einfach nicht die Erfahrung habe. Und da sehe ich ganz viele Vorteile dran. Bis zuletzt dahin, warum jetzt auch immer, gibt es eine Sprachbarriere zwischen dem Patienten und mir. Ich kann aber nicht alles in der Inspektion und Palpation herausfinden. Ich muss auch ein paar Antworten bekommen und vor allen Dingen muss ich dem Patienten auch Informationen und Ratschläge mitgeben, die er dann aber auch verstehen muss. Und wer das schon mal gesehen hat, wie das eine KI macht, wenn ich der KI sage, okay, ich habe jemanden hier gegenüber sitzen, der nur Spanisch spricht, ich spreche nur Deutsch, kannst du bitte alles, was ich sage, auf Spanisch übersetzen und alles, was die Person sagt, auf Deutsch. Und man führt ein Gespräch und das wird simultan übersetzt. Also wer das mal gesehen hat, das ist schon irre. Und das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Qualität. Und das sind für mich Punkte, kann ein Riesenvorteil sein. Effektiv und gerade in sprachlichen Belangen, das wissen wir doch. Der Patient muss, wenn ich Übungen anleite, der Patient muss genau verstehen, was ich mache. Und wenn die Sprache dazwischen steht, muss ich im Endeffekt sagen, so, tut mir leid, ich kann mit Ihnen keine Physiotherapie machen, weil wir hier einfach nicht uns austauschen können. Auch das wäre dann wieder, noch einmal auf die Professionalität zu kommen, dann muss ich eigentlich abbrechen in dem Moment. So, und das könnte mir so eine KI durchaus abnehmen. Ja. Meiner Meinung nach ist es im Hintergrund sauber geregelt. Wir sitzen hier immer noch als Menschen und wenn natürlich die Person gegenüber sagt, so, Moment mal, wieso schreiben Sie sich gar nichts auf? Und ich sage dem, ja, hier ist doch ein Mikrofon, was alles aufzeichnet. Okay, das will ich aber nicht. So, also da müssen wir natürlich erstmal dann die Aufklärungsarbeit leisten und den Leuten sagen, okay, passen Sie auf, so und so, und das hat die und die Vorteile. Und das ist auch so und so sicher. Gut, muss die Person mir dann glauben. Aber ich denke, diejenigen, die sich damit beschäftigen, die wissen, was sie da tun. Und es ist mittlerweile auch so, dass es da ganz klare Rahmenbedingungen für alle Beteiligten gibt. Und dann ist es eben letztendlich der Punkt, es ist einfach auch eine Gewöhnungssache. Für manche Patienten wird es vollkommen normal und klar sein, die sowieso den ganzen Tag in ihr Handy reinsprechen, Sprachbefehle im Auto geben oder sonst irgendwo. Für andere wird es halt sehr komisch sein. Und dann muss ich es vielleicht auch erstmal sein lassen. Und dann ist natürlich noch der Punkt, auch das Beispiel mit der elektronischen Patientenakte. Ausgiebig in Deutschland diskutiert. Wenn man dann aber jetzt zum Schluss vor allen Dingen die Stimmen der Patienten gehört hat, die gesagt haben so, hey, wann macht ihr jetzt endlich mal diese elektronische Karte? Das sind natürlich spezielle Patientengruppen, vornehmlich chronisch Kranke, Menschen mit einer langen Krankheitsgeschichte, die sagen, ich bin so oft von dem einen zum anderen Arzt gerannt, keiner wusste, die haben das doppelt gemacht. Jetzt mach doch mal endlich diese Karte. Das erspart mir eine Menge Zeit, eine Menge Rennerei und Nerven. Ich will unbedingt diese Karte haben. Wenn ich zum nächsten Facharzt gehe, einfach einleisen, zack, der hat alle meine Befunde und der kann direkt handeln. Also in manchen Krankheitsbildern geht es auch schon mal um Zeit und dann ist es eben ein wahnsinniger Vorteil. Immer unter der Voraussetzung, dass natürlich alle Daten sicher sind. Ich gehe mal davon aus, ja, dass alle Beteiligten da ihre Hausaufgaben gemacht haben und das so ist. Davon bin ich wirklich überzeugt. Ich würde mir da mehr Offenheit und mehr Vertrauen wünschen, denn ich sehe gerade im medizinischen Bereich, wo es natürlich sensibel ist, aber gerade hier sehe ich auch wahnsinnige Vorteile.
Genau, jetzt haben wir das Thema von der elektronischen Patientenakte angesprochen, infolge von Einführung von der Telematikinfrastruktur und der digitalen Verordnung. Viele Praxen sind ja auch nicht bereit, gerade für diesen Moment. Denkst du, die Physiotherapiepraxen würden es schaffen, sich dort anzuschließen?
Bleibt ihnen nichts anderes übrig. Es ist lange verschoben worden, aber es steht jetzt ein Termin. Das ist der 1.1.2026. Mhm. Ist natürlich noch ein bisschen hin. Liegt noch ein ganzes Jahr dazwischen. Aber auch das ist schnell rum. Und dann ist tatsächlich an diesem Tag der Hebel umgelegt. Und von daher immer wieder der Appell an alle, macht das. Jeder, der in der Praxis mit einer Verwaltungssoftware arbeitet, die Softwarehersteller, die sind alle drauf vorbereitet. Sprecht die einfach an, die Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet, die erklären euch das, die haben die Sachen dafür und machen das für euch gerne, weil das ist auch denen ihr Geschäft natürlich. Und das muss einfach jetzt passieren. Denn wie gesagt, ab dem Starttag geht es dann auch nicht mehr anders tatsächlich. Das wird wirklich so sein. Und nochmal, auch hier wieder, ich sehe da viele Vorteile. Vielleicht muss ich dann meine Praxis einmal umkrempeln. Das kann ich auch verstehen, die Vorbehalte. Vollkommen klar. Aber bitte, ich kann nur jedem sagen, mach dich damit vertraut, schau dir das an, lass dich informieren, bereite dich darauf vor. Ich denke, es ist dann ja auch wieder eine Sache, gerade dann auch vorne an der Anmeldung wieder Freiräume schafft tatsächlich, weil einfach bestimmte Prozesse viel schneller laufen und weil wir einen viel besseren Informationsaustausch haben mit den Patienten, mit den anderen Akteuren. Dieses berühmte interdisziplinäre Team kann ja dann viel besser arbeiten.
Jetzt nochmal zum Abschluss. Was würdest du gerne noch den Zuhörern mitgeben? Wie kann man sich jetzt schon besser auf die Zukunft, auf den möglichen Wandel in der Physiotherapie am besten vorbereiten?
Ja, einfach offen sein und mit dieser Offenheit auch aktiv vorangehen. Es gibt dieses schöne Wort proaktiv zu sein. Ich kann immer nur jedem empfehlen, möglichen Informationsveranstaltungen mitzunehmen, die bei einem regional einfach angeboten werden von verschiedenen Akteuren, auf die Messen zu gehen, da einfach nicht nur nach den Produkten zu gucken, die ich immer nutze, klar, die kaufe ich dann nochmal da ein, oder Trainingsgeräten zu gucken oder was auch immer, wo ich gerade eine Investition plane, sondern auch mal bei den Vorträgen am Rand zuhören, mal gucken, irgendwelche Leute erzählen zu diesen Themen, Digitalisierung oder Telematikinfrastruktur. Und, da einfach hingehen, hinhören, okay, das betrifft mich auch, gut, da muss ich jetzt mitgehen. Ich sehe das gar nicht als Zwang und das ist ja gerade die Chance. Ne? Umso früher ich den Schritt auf die Sachen zumache, umso mehr kann ich ja auch mitgestalten. Nachher, wenn es zu spät ist, ja gut, dann muss ich einfach mitmachen, ja, wo ich dann davor stehe. Und deshalb das ruhig machen, da den Austausch suchen. Zu guter Letzt möchte ich da auch nochmal die Verbände ins Spiel bringen. Die wissen ganz genau, worum es geht. Die haben auch immer so ein bisschen den Blick nach vorne und den Informationsvorsprung. Und auch hier, das ist für mich ein großer Vorteil, ne, von einem Verband. Natürlich muss ich diesen Verband auch nutzen, ne? Und nicht nur unbedingt, weil ich hier und da was sparen kann, sondern eben genau das ist das Ding mit den Informationen. Ich muss die Informationen nutzen und auch dazu den Infoveranstaltungen hingehen, auch dazu hören, was die mir sagen, denn die wissen ganz genau, nächstes, übernächstes Jahr geplant ist. Ob es kommen wird, entscheidet immer noch die Politik. Aber man weiß schon mal, was auf dem Zettel steht und kann dann, wie gesagt, proaktiv auch darauf zugehen und sich entsprechend ausrichten. Das wäre wünschenswert.